Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Sebastian Wellendorf. Herzlich willkommen. Wie groß ist die Verantwortung von Leitmedien, wenn es darum geht, Menschen zu schützen vor dem Mob in den sozialen Medien? Wir exerzieren das heute durch anhand des 18-jährigen sogenannten Anzeigenhauptmeisters, der dank Klarname bei Spiegel TV den Shitstormern regelrecht ausgeliefert wurde. Das ist ein Thema heute in Medias Res. Wir beginnen die Sendung aber mit der gefühlt dann doch immer gleichen Nachrichtenleier. Die Erde wird wärmer und keinen Scheiß mehr zu interessieren. Was tun? Wenn es komplex wird, dann arbeite mit Bildern, bekommen Journalistinnen und Journalisten zu hören. In Sachen Klimaberichterstattung greifen Medien da zum Beispiel gern auf den Fallschirmspringer zurück, der auf die Erde zurast, der die Reißleine in der Hand hält, um den Schirm zu öffnen, aber einfach nicht dran zieht. Verkürzt auf Überschriften haben viele Portale in dieser Woche das Schlagwort vom Bericht der Weltwetterorganisation WMO übernommen. Alarmstufe Rot stand da. Also harte Bilder, drastische Worte, die natürlich Handlungen folgen lassen sollen. Aber was eher eintritt, auch in den Redaktionen, das ist abgestumpfte Alarmroutine. Kann die Klimaberichterstattung in den Medien überhaupt einen Beitrag leisten zum Umdenken der Menschen? Und wie kann man Hörer und Leserinnen vor Alarmierungs-Abstumpfungserscheinungen bewahren? Ich spreche darüber mit Georg Ehring aus unserer Deutschlandfunk-Umweltredaktion. Herr Ehring, 2023 war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung. Schon wieder, könnte man da eigentlich fast sagen. Wie berichtet denn der Deutschlandfunk über die warnenden Daten der WMO?
Ja, ganz konkret, gestern hat der Deutschlandfunk vorgestern sind die Daten ja bekannt geworden, da hat der Deutschlandfunk einiges zum Thema gebracht. Es gab was in der Sendung Forschung aktuell, es gab was in der Wirtschaft, im Zeitfunk, also Informationen am Abend, das war der Tag. Es gab zwei einordnende Interviews mit Helge Gößling vom Alfred-Wegener-Institut und zum Thema Afrika speziell mit Carsten Haustein von der Uni Leipzig, und es gab einen Kommentar. Aber das Problem ist in der Tat, die Daten waren im Grunde bekannt, aber die Zusammenstellung, die ist doch für diejenigen, die sich da tatsächlich rantrauen und das ein bisschen an sich ranlassen, der pure Horror. Rekorde nicht nur bei der Temperatur, Meeresspiegelanstieg, Eisausdehnung und so weiter, alles drastische Rekorde und drastische Dinge. Und da kann Abstumpfung und ignorieren wollen, nicht mehr hören wollen, tatsächlich eine Reaktion sein. Die Meteorologische Weltorganisation hat übrigens die Reißleine auch erwähnt, die tatsächlich gezogen wird, nämlich den Ausbau der erneuerbaren Energien, der da tatsächlich als Hoffnungsträger explizit auch beleuchtet wurde.
Ja, da sind wir wieder beim Bild der Reißleine. Sie haben die ganzen Daten angesprochen, die ja für viele auf der einen Seite nicht neu sind und für andere auf der anderen Seite dann aber doch vielleicht recht abstrakt und nicht nachvollziehbar. Ich höre immer wieder Leute, die sagen, naja, wenn die Temperatur um 1 Grad ansteigt, dann ist es ja vielleicht doch gar nicht so schlimm. Also es fehlt so der Horizont, um das Ganze einzuordnen. Wenn Sie mit Menschen sprechen, beziehungsweise darüber berichten, über das Klima, was interessiert denn die Menschen beim Thema? Sind es tatsächlich die Daten und die Zahlen?
Ja, ich glaube schon, dass die auch immer wieder interessieren. Aber ich glaube, was die Menschen hören wollen, ist das Thema Lösungen. Da gibt es ein ganz großes Defizit. Da gibt es auch eine große Ratlosigkeit, wo viele Menschen auch im positiven Sinne wissen wollen, wie kann die Gesellschaft das Problem lösen und wie sieht die Problemlösung für mich persönlich aus. Wir hatten jetzt eine Marktplatzsendung zum Beispiel zum Umgang mit dem neuen Heizungsgesetz und zur Heizungsrenovierung. Und zu solchen Themen gibt es derzeit relativ viele Sendungen und die stoßen auf ein ganz großes, überragendes Interesse. Für mich haben sich bei der Heizungssendung zum Beispiel zwei Dinge gezeigt. Einmal ein Gefühl der Überforderung, weil viele Dinge auch praktisch nicht so einfach zu lösen sind. Und ein großes Interesse, wie kann ich es denn in meinem Fall lösen? Da gab es so viele konkrete Fragen, wie man sie selten zu irgendeinem Thema bekommen hat. Also ich glaube, da ist der Fokus, der wirklich viele interessiert.
Es ist ja auch eine Frage der Sprache, die man als Journalist, als Journalistin verwendet in dieser Sache, die sich möglicherweise geändert hat, die Sprache in den letzten Jahren. Also es ist mittlerweile nicht mehr 5 vor 12, sondern eigentlich schon 10 nach 12. Der Klimawandel droht nicht mehr, sondern er ist längst da. Wie gehen Sie damit um, dass sich diese Sprache in Ihrem Alarmismus nicht auch abnutzt?
Ja, die Sprache hat sich erstmal in der Tat geändert und das ist auch einfach der Entwicklung angemessen. Sie ist intensiver geworden, sie ist konkreter und alarmierender geworden. Seit ungefähr 10 Jahren kann man konkrete Ereignisse, also beispielsweise einen Wirbelsturm, eine Hitzewelle, konkret der Klimaerwärmung zuordnen und damit verknüpfen und sagen, das ist in so um etwa so und so viel wahrscheinlicher geworden als ohne Klimaerwärmung. Das prägt natürlich die Berichterstattung, dann traut man sich da mehr ran. Und ich beobachte, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer mehr die Zurückhaltung verlieren. Ich habe den Eindruck, da spiegelt sich eine gewisse Verzweiflung. Die Warnungen sind seit langem vorhanden, die werden immer wieder wiederholt und die Reaktion der Gesellschaft ist der Gefahr nicht angemessen.
Das theoretische Wissen, dass die Gefahr groß ist, das ist ja vorhanden, aber es fehlt offenbar die Fähigkeit, Konsequenzen zu ziehen. Es fehlt in irgendeiner Form Empathie, mit den Daten irgendwie umgehen zu können. Haben die Medien da überhaupt eine Rolle? Können Medien überhaupt was ändern an der Ignoranz der Menschen, Herr Ehring?
Ich glaube, dass die Menschen nicht ignorant sind, sondern dass sie durchaus interessiert sind, ja beispielsweise an den konkreten Dingen, die man ändern kann. Ich glaube, Medien machen schon einen Unterschied, dann, wenn man selbst Akzente setzt in der eigenen Berichterstattung und nicht einfach nur wiedergibt, was Politikerinnen und Politiker sagen. Derzeit betonen sie ja gerne die hohen Kosten des Klimaschutzes und weniger die Erträge und weniger die Probleme, die damit gelöst werden. Aber der Erfolg der Medien, der wird auch dadurch gebremst und beeinträchtigt, dass viele Menschen, die das eben nicht hören, dann in sozialen Medien sich den Nachrichten widmen, die ihnen sozusagen nach dem Mund reden und sagen, das, was ich mir so ausgedacht habe, das stimmt auch und das ist eine Verführung, der die Menschen nur zu leicht erliegen.
Wie umgehen mit den alarmierenden Daten, in diesem Fall mit den Daten der Weltwetterorganisation? Mit Georg Ehring aus der Deutschlandfunk Umweltredaktion habe ich gesprochen. Herr Ehring, Dankeschön.
Gerne.
Menschen werden absichtlich zu Memes und Social-Media-Stars. Derzeit zum Beispiel das millionenfach gesehene No Chick-fil-A Sauce Girl, deren Fast-Food-Bedienungs-Performance bei TikTok weltberühmt wurde, weil ihre Schwester sie gefilmt hatte und den Clip mit ihrem Einverständnis gepostet hat. Dann sind aber auch die Menschen, die berühmt werden, weil sie ungewollt ins Licht der Social-Media-Welt gezerrt werden. Dieser konkrete Fall allerdings richtet die Fragen nach medialer Verantwortung auch an die großen etablierten Leitmedien, die eigentlich verantwortungsvoll umgehen sollten mit zum Beispiel Persönlichkeitsrechten. Es geht um den sogenannten Anzeigenhauptmeister Niklas M., der insbesondere durch die Berichterstattung bei Spiegel TV, aber auch bei Brisant im Ersten bekannt und öffentlich exponiert wurde. Was folgte, war eine umfassende Mobbing-Kampagne in den sozialen Medien. Nichts gelernt, fragt man sich da. Lina Fuhrmann hat nachgefragt.
Vor Niklas ist kein Parksünder sicher. Es ist Samstag und in der gerade fußgängerlosen Fußgängerzone wird ein Fahrzeug als Hindernis ausgemacht.
Das Fahrzeug parkt in der Fußgängerzone und behindert dadurch andere Verkehrsteilnehmer.
Niklas M. geht seit Ende Februar mit seinem ungewöhnlichen Hobby viral. Alles beginnt mit einem 18-minütigen Beitrag bei Spiegel TV. Der ist mittlerweile mit über 4,5 Millionen Aufrufen einer der meistgeklickten Videos auf dem zugehörigen YouTube-Kanal. Das Reporterteam begleitet darin den 18-Jährigen, der sich selbst Anzeigenhauptmeister nennt, während er Falschparker in und außerhalb seiner Heimatstadt in einer App meldet. Er geht dabei besonders penibel vor, wie der Film immer wieder hervorhebt.
Hase und Igel in Buxtehude und auch Meister Petze ist immer schon da.
Also die dürfen ja nicht stehen. Und der noch dazu auf dem Gehweg.
Neben Meister Petze wird Niklas M. unter anderem als Knöllchenfetischist oder Anschwärzer vom Dienst bezeichnet. Die überspitzte Darstellung lässt ihn wie eine Karikatur wirken. Ob er von Jan Böhmermann eingeschleust wurde, fragen sich da einige Internetnutzer. Innerhalb kürzester Zeit wird der Anzeigenhauptmeister zum Meme. Zahlreiche Medien greifen die skurrile Geschichte auf, laden ihn zu Reportagen und Interviews ein, von der Welt über die Bild bis hin zum ZDF. Jeden Tag erscheinen neue Artikel und auch Streamer werden auf ihn aufmerksam, etwa Montana Black.
Für solche Menschen habe ich 0,0 Sympathie. Das wird auch nicht mehr lange dauern, bis der Anzeigenmeister einen auf die Fresse bekommt. Nicht, dass ich das gut finde, aber der wird irgendwann einen von Latz bekommen. Da könnt ihr die Uhr nachstellen.
In den Kommentaren zu Posts über den Anzeigenhauptmeister finden sich unzählige Beleidigungen und Drohungen. Wenn der nicht gemobbt wird, bin ich enttäuscht, schreibt jemand. Oder niemand mag dich, alle hassen dich. Dafür gibt es über 6000 Likes. Auch Niklas M.'s Tod und Gewalt gegen ihn wird immer wieder ins Spiel gebracht. Anfang März kommt es dann schließlich auch zu einem physischen Angriff. Der Vorstandsvorsitzende des Bündnisses gegen Cybermobbing, Uwe Leest, spricht hier von einer Eskalationsspirale, ausgelöst durch die mediale Berichterstattung.
Also grundsätzlich haben natürlich Medien Verantwortung in der Art und Weise, wie sie berichten. Und deshalb ist es natürlich ganz wichtig, dass man sozusagen nicht einen Raum bietet, damit dann andere Menschen beleidigt, belästigt und bedroht werden. Und das haben wir im Bereich des Drachenlordes mit den Medien erlebt. Und wir erleben jetzt hier an dieser Stelle ein ähnliches Verhalten der Medien.
Nicht nur Leest zieht die Parallele zum Fall Drachenlord. Die taucht auch in Artikeln und Kommentarspalten auf. Der Streamer wurde über mehrere Jahre Opfer schweren Cybermobbings. Schließlich belästigte und griff man ihn zu Hause an. Die Medien berichteten intensiv. Umso fahrlässiger erscheint es, dass die Spiegel-TV-Reportage den Heimatort des Anzeigenhauptmeisters und seinen ganzen Namen preisgibt. Leest appelliert an Journalistinnen und Journalisten, sich ihrer Aufgabe bewusst zu sein. Schließlich seien sie Mittäter, wenn Menschen, über die sie berichten, angegriffen, beleidigt oder belästigt werden. Doch auch die Nutzerinnen und Nutzer der sozialen Netzwerke sind gefragt.
Die Zuschauer sind eigentlich im Grunde das Regularium. Die Zuschauer sind sozusagen die Schlichter in diesem Konflikt zwischen Täter und Opfer. Und wenn diese Schlichter, diese Zuschauer auch ihrer Aufgabe gerecht werden, dann stellen sie sich hinter das Opfer.
Das hat sich in diesem Fall bewusst an die Medien gewandt. Und selbst nach dem Spiegel-TV-Beitrag und der Gewalt gegen Niklas M. sucht er weiterhin die Öffentlichkeit, teilweise mit kontroversen Aussagen. Auch das ist eine Parallele zum Drachenlord. Der Spiegel gibt auf Nachfrage schriftlich bekannt, als Reaktion von weiteren Dreharbeiten mit Niklas M. abzusehen.
Die Redaktion hat nach allen berufsethischen Standards gearbeitet. Gleichzeitig tragen wir eine besondere Verantwortung für die Protagonistinnen und Protagonisten in unseren Reportagen.
Längst hat sich der Hype um den Anzeigenhauptmeister verselbstständigt. Leest ermahnt daher die Medien, die Story nicht noch weiter hochkochen zu lassen, trotz eines potenziellen Millionenpublikums. Man solle sich bewusst machen, was aus einer scheinbar satirischen Situation wie dieser entstehen kann. Er würde sich stattdessen wünschen, dass das Bündnis für Cybermobbing mal so viel Raum mit seinen Anliegen einnehmen dürfte.
Lena Fuhrmann berichtete. Neue Technologien drängen auf den Markt, sie bedrohen Existenzen, sie werden finanziell sehr mächtig, diese Technologien bzw. deren Betreiber. Und wenn diejenigen, deren Existenzen gefährdet sind, nach Regulierungen rufen, dann sind oft sie es, die sich der neuen Technik anpassen sollen und nicht umgekehrt. Klingt ein bisschen abstrakt, wird aber klar anhand dieses Beispiels. Die Millionen Artikel der New York Times, die die KI ChatGPT als Trainingsdaten genutzt hat, beziehungsweise ich präzisiere, die Betreiber der KI haben sie so programmiert, diese Artikel zu verwenden. Aber auch viele Portale profitieren davon, wenn die KI ihre Inhalte nutzt. Rechte Portale zum Beispiel. Nils Dams berichtet.
Dezember 2023. Die New York Times titelt:
Times verklagt OpenAI und Microsoft wegen KI-Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke.
Microsoft und OpenAI arbeiten im KI-Bereich eng zusammen. Der Vorwurf: Die Firmen hätten Millionen Artikel der New York Times verwendet, um den Chatbot ChatGPT zu trainieren. Ohne Vereinbarung und ohne dafür zu bezahlen. Microsoft-Chef Satya Nadella bestreitet das gar nicht, stellt in einem Interview mit dem Sender NBC aber die Frage:
What is the copyright protection?
Für was besteht der Urheberrechtsschutz und was lässt das Gesetz zu? In einer Welt, in der es eine transformative Technologie gibt.
Where there is transformative new technology.
Damit meint er künstliche Intelligenz.
The copyright laws,
da muss das Urheberrecht jetzt interpretiert werden. Es gibt auch diverse andere Klagen gegen KI-Firmen, Urteile gibt es noch nicht. Viele Verlage und Magazine wehren sich mittlerweile aber auch technisch. KI-Firmen arbeiten mit sogenannten Crawlern. Diese Programme grasen das Internet nach neuen Texten ab, immer mit dem Ziel, die eigenen KI-Chatbots mit noch mehr Daten zu füttern. Viele der größten Nachrichtenwebseiten blockieren diese Crawler von KI-Firmen wie OpenAI oder Google. Neben der New York Times auch die Washington Post, CNN oder der Guardian. In Deutschland sind es unter anderem der Spiegel, die Süddeutsche Zeitung oder die Zeit. Das ergeben Daten von verschiedenen Analysefirmen. Nur wenige Verlage haben Verträge mit den KI-Firmen. Der Springer Verlag stellt die Artikel von Bild und Welt OpenAI beispielsweise ganz offiziell zur Verfügung. Auffällig ist, dass viele rechtsgerichtete Portale KI-Crawler zulassen, darunter Fox News, Breitbart oder der Daily Caller. Könnte das eine Strategie sein, um Antworten von Chatbots in eine konservativere Richtung zu beeinflussen? Technisch sei das eine plausible Taktik, meint zum Beispiel der in Neuseeland lehrende Datenwissenschaftler David Rosado. Die Daten, die in KI-Bots stecken, hätten einen gewissen Einfluss auf die Ergebnisse. Jeremy Baum ist ein KI-Forscher von der Universität Kalifornien und sieht das anders.
I don't think it would be possible.
Er glaube nicht, dass das einen großen Einfluss auf Bots wie ChatGPT habe, denn als die Zeitungen angefangen haben zu blocken, waren die meisten Artikel schon gecrawled. Die Möglichkeit, die Crawler von OpenAI zu blocken, gibt es erst seit letztem Sommer. Da war ChatGPT längst veröffentlicht. Der entscheidende Faktor seien aber die Menschen. Menschen trainieren die Bots. Die gehen Antworten durch und geben Feedback. Das ist richtig, das nicht. Große Chatbots wie ChatGPT seien entscheidend von Menschen geprägt worden, die in großen US-Städten wie San Francisco leben und eine eher liberale Einstellung haben. Es würde wahrscheinlich Tausende, vielleicht Hunderttausende Durchläufe brauchen, um ein bestehendes Modell umzukehren. Das ist bei großen Bots nicht machbar.
Also insofern ist auch ChatGPT hochpolitisch. Nils Dams berichtete. Wir bleiben noch kurz beim Thema KI. Seit gut einem Jahr setzt die Sächsische Landesmedienanstalt auf ein ganz neues Tool zur Überprüfung von Rechtsverstößen im Netz. Ein KI-Tool, das insbesondere das Durchforsten der unglaublich großen Datensätze übernehmen soll. Es geht dabei auch darum, neue Wege und Mittel auszuprobieren, um nicht völlig ohnmächtig den Mengen an Hass und Hetze im Netz gegenüberzustehen. Alexandra Gerlach berichtet aus Leipzig.
Der Name Kiwi ist ein Kunstwort, kreiert aus den zwei Begriffen KI für künstliche Intelligenz und Vigilare, lateinisch wachsam sein oder überwachen. Das neue digitale Werkzeug wurde von der Medienaufsicht in Nordrhein-Westfalen entwickelt und wird seit gut einem Jahr auch in Sachsen eingesetzt. Der sächsische Medienminister Oliver Schenk begrüßt diese Innovation ausdrücklich.
Wir erleben, wie Hass im Netz eine immer größere Rolle spielt, wie es unsere Demokratie auch bedroht, wie einzelne Personen bedroht werden. Und deshalb war es der Politik wichtig, auch Instrumente dagegen zu entwickeln.
Kiwi prüft tagtäglich rund 10.000 Seiten im Internet, vornehmlich Seiten in den sozialen Netzwerken. Anfangs VK, das russische soziale Netzwerk, inzwischen aber auch X, ehemals Twitter, YouTube, Telegram und andere. Die automatisierte Suche nach Rechtsverstößen im Netz ermöglicht es, sehr viel umfangreicher als bisher zu recherchieren, um rechtswidrige Inhalte wie Hass und Hetze, Gewaltdarstellungen, Antisemitismus und jugendgefährdende Inhalte aufzuspüren. Und dabei wird weniger Personal benötigt. Gesucht wird mit Hilfe von Schlagwörtern, Schlüsselbegriffen und Fotos, erläutert Simon Honermeier von der Landesmedienanstalt Sachsen, kurz SLM.
Kiwi durchsucht die Sachen, das spuckt uns dann potenzielle Verstöße aus, also sagt, hier könnte ein Verstoß vorliegen, schau dir das an. Und wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in unserem Fall in der SLM jetzt wirklich Volljuristen, gucken sich das an, prüfen dann die Bewertung, geben Feedback an Kiwi, liegt ein Verstoß vor oder nicht, und gehen dann weiter in die Erarbeitung, wenn ein Verstoß vorliegt, und wenn nicht, geben sie das Feedback, hier liegt kein Verstoß vor, und gucken sich den nächsten Inhalt an.
So lernt Kiwi jedes Mal dazu, wenn ein Fall entschieden wird. Aber irrt sich Kiwi auch mal?
Ja, sicherlich irrt sie sich, aber ich würde sagen, die Trefferquote ist mittlerweile wesentlich besser geworden.
Von den bislang aufgespürten rund 1600 mutmaßlichen Rechtsverstößen waren 760, also knapp die Hälfte, unbedenklich. 426 Verstöße erwiesen sich als echt. Sie betrafen vor allem Pornografie und politischen Extremismus, teilt die Landesmedienanstalt Sachsen mit. 410, also fast genauso viele weitere Fundstellen, werden aktuell noch geprüft.
Wenn wir Verstöße feststellen, bereiten wir in der Regel Strafanzeigen vor oder melden die Inhalte bei den Plattformen.
Als Behörde kann die Landesmedienanstalt dann die Löschung des Beitrages verlangen. Deutschland sei aktuell europaweit Vorreiter bei den Löschungen, sagt der Jurist Simon Honermeier.
Also wir haben das letzte halbe Jahr 2.500 Löschanregungen aus Deutschland abgesendet, wohingegen die anderen Mitgliedstaaten gerade 100 zusammengenommen haben. Also Deutschland ist da wirklich auf einem sehr guten Weg.
Diesem Erfolg zum Trotz werde das neue KI-Werkzeug von außen mit Argusaugen beobachtet, berichtet der Präsident der Sächsischen Landesmedienanstalt Markus Heinker.
Und ich stelle jetzt auch fest, in dem Maße, wie wir dort vorankommen, dass es nicht immer nur Applaus gibt, sondern dass es kritische Nachfragen gibt. Selbstverständlich sozusagen muss sichergestellt sein, dass niemand Anlass hat zu vermuten, dass diese Medienaufsicht, die wir hier im Internet machen, dazu benutzt wird, um den Diskurs in irgendeine Richtung, sei es parteipolitisch oder was weiß ich, nach welchem Kriterium, zu steuern. Und da liegt jetzt tatsächlich, das will ich gern einräumen, auch noch ein bisschen Arbeit vor uns.
Auch Sachsens Medienminister Oliver Schenk kennt die Skepsis der Kritiker und macht deutlich:
Es geht um Bekämpfung von Hass und von Dingen, die wir im Internet nicht sehen wollen, extremistische Äußerungen, Pornografie dort. Es geht nicht um Zensur. Das ist, glaube ich, die Botschaft, die man mitgeben muss.
Alle Erleichterungen durch KI zum Trotz bleibt die Aufgabe der Suche nach Rechtsverstößen im Netz manchmal belastend für diejenigen, die das Material begutachten müssen, wie Simon Honermeier von der Sächsischen Landesmedienanstalt erzählt.
Da sind schon sehr, sehr krasse Sachen dabei und da muss man auch teilweise wirklich bewusst sagen, okay, ich kann jetzt hier gerade nicht weitermachen. Das gelingt uns, würde ich sagen, ganz gut, aber das sind natürlich krasse Inhalte, wenn man viel damit konfrontiert wird, keine Frage.
In Kürze soll man auf der Internetseite der Sächsischen Landesmedienanstalt nachlesen können, wie das KI-Tool funktioniert. Die Schlüsselwörter jedoch werden natürlich nicht verraten.
Alexandra Gerlach berichtete aus Leipzig. Zu viel Streit in den Medien. Und zwar Streit, der geprägt ist von Abwertung und Erniedrigung, findet Deutschlandfunkhörer Florian Herbst und wünscht sich mehr Fokus auf psychologische Hintergründe, auch in der Berichterstattung, auch in der Debattenkultur in den Medien. Morgen erklärt er seine Position in unserem Podcast nach Redaktionsschluss. Und nach den Nachrichten gleich um kurz nach vier geht es weiter mit den Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt live von der Leipziger Buchmesse. Unter anderem zu Gast die Autorin Nicole Seifert, deren Buch die Geschichte der Gruppe 47 aus einer neuen Perspektive erzählt, der der Frauen nämlich. Sehr spannend. Um kurz nach vier hier im Deutschlandfunk. Das war's von uns. Medias Res. Sebastian Wellendorf, mein Name. Machen Sie es gut.